Überall Stein, Zugluft und Regeln. Keine Romantik, kein Glanz, sondern Hierarchie, Hitze, Hunger, Macht. Burgen waren Maschinen der Kontrolle, gebaut für den Alltag und für den Ausnahmezustand. Wer sie wirklich versteht, blickt in das Herz des Mittelalters. Kapitel 1. Warum wurden Burgen gebaut? Stellen Sie sich eine Welt vor, ohne Nationen, ohne zentrale Regierung, ohne Polizei. Kein Telefon, kein Straßennetz, kein Satellitenbild, das ein Herrscher von seinem Land besitzen könnte. Stattdessen endlose Wälder, weite Ebenen, Dörfer aus Holz und Lehm, verbunden durch schlammige Pfade. Es ist das Europa des frühen Mittelalters, etwa im 9. oder 10. Jahrhundert. Eine Welt, die nach der Auflösung des Römischen Reiches in ein Mosaik kleiner Herrschaften zerfallen ist. In dieser Welt ist Sicherheit keine Selbstverständlichkeit. Sie ist ein Privileg, eines, das man sich bauen muss. Burgen wurden gebaut, weil Menschen Schutz brauchten. Vor allem jene, die etwas zu verlieren hatten. Reichtum, Macht, Einfluss. Ein Burgherr war selten ein einfacher Mann. Er war ein Adeliger, ein Geistlicher, ein König oder ein Vasall eines Königs. Doch selbst Könige konnten ihre Autorität nur behaupten, wenn sie sich verteidigen konnten. Eine Burg war Schutzraum, Bollwerk und, entscheidend, Machtdemonstration. Die Gefahren waren zahlreich. Räuberbanden durchstreiften das Land. Feindliche Adelige rivalisierten um Einfluss. Normannen kamen aus dem Norden, Ungarn aus dem Osten, Sarazenen über das Mittelmeer. Die karolingische Ordnung, die einst wenigstens auf dem Papier ein Reich verband, zerfiel Stück für Stück. Jeder war auf sich selbst gestellt. In dieser Lage war eine Burg nicht nur sinnvoll, sie war notwendig. Doch eine Burg schützte nicht nur, sie teilte auch mit. Ihre bloße Existenz sagte, hier herrsche ich. Sie war mehr als Stein auf Stein. Sie war ein architektonisches Argument, eine militärische Drohung, eine politische Botschaft. Sie stand erhöht, sichtbar, unübersehbar. Und sie sprach, dieser Ort gehört jemandem, jemandem mit Macht. Der Bau einer Burg war teuer, es brauchte Handwerker, Material, Zeit. Holzburgen entstanden rascher, oft als provisorische Anlagen. Doch die Steinfestungen, die später das Bild des Mittelalters prägen sollten, waren gewaltige Projekte. Kein Burgherr errichtete so etwas ohne Grund. Wer eine Burg baute, beanspruchte Herrschaft, nicht nur über das Gelände unter ihren Mauern, sondern über die Menschen darin und darum herum. Ein wichtiger Grund für die Lage einer Burg war Kontrolle, nicht nur über ein Dorf oder eine Ernte, sondern über Wege, Flüsse, Pässe, Handelsrouten, ein Flussübergang, ein schmaler Pass durch ein Gebirge, ein Knotenpunkt zweier Straßen. Wer dort eine Burg baute, konnte zusehen, wie sich der eigene Einfluss vervielfachte. Ein Kaufmann, der durch dieses Gebiet wollte, musste zahlen. Zölle, Abgaben, Geleitschutz. Wer sich weigerte, wurde ausgeraubt. Oder schlimmer. Doch wer zahlte, konnte darauf hoffen, unter dem Schutz der Burg sicher zu reisen. So wurde Herrschaft zur Dienstleistung und die Burg zum Verwaltungszentrum. Mit der Zeit wurde klar, nicht jeder, der eine Burg hatte, war ein König. Aber kein König konnte ohne Burgen regieren. Burgen wurden zu Knotenpunkten des Feudalismus. Der König verlieh Land an seine Vasallen, die es wiederum an ihre Untervasallen weitergaben. Dieses System war lose, dezentral, oft instabil. Umso wichtiger war es, Macht zu verankern, nicht im Gesetz, sondern im Gelände. Ein Lehnsmann, der seine Burg verlor, verlor alles. Wer sie hielt, konnte rebellieren. manchmal offen, manchmal nur durch passiven Widerstand. So wurden Burgen zu Prüfsteinen der Loyalität. Ihre Besatzung zeigte, wem sich ein Adeliger verpflichtet fühlte, dem König oder dem Rivalen. Wer eine Burg übergab, erklärte sich zum Untertan. Wer sie verteidigte, stellte sich gegen die Krone. Daher die häufigen Belagerungen, die mühseligen Feldzüge, das zermürbende Ringen um diese steinernen Festungen. Eine Burg einzunehmen war schwer, sie zu halten oft noch schwerer. Ihre Architektur veränderte sich im Laufe der Zeit. Anfangs war Funktion alles. Ein einfacher Palisadenring, ein erhöhter Erdwall, ein befestigter Turm. Doch mit der Entwicklung neuer Belagerungstechniken, Wurfmaschinen, Rammböcke, Minen, mussten Burgen komplexer werden. Wehrgänge, Zwinger, Fallgatter, Pechnasen. Nichts davon war dekorativ. Alles war Ergebnis eines politischen Bedürfnisses, sich behaupten zu können. Der Grundriss einer Burg war keine Laune des Architekten, sondern Ausdruck der Machtverhältnisse seiner Zeit. Gleichzeitig waren Burgen keine rein militärischen Anlagen. Sie waren auch Verwaltungszentren, Gerichtsstätten, Speicher, Gefängnisse, Archive, Wohnsitze. In ihnen wurde nicht nur Krieg geführt, sondern auch Recht gesprochen, Getreide gelagert, Strategien besprochen. Man lebte dort und man wollte gesehen werden. Prunkvolle Säle, aufwendig verzierte Kapellen, Türme, die mehr Aussicht als Schutzboten zeigen, Repräsentation war Teil der Herrschaft. Eine Burg war immer auch ein Symbol. Sie sagte nicht nur, ich bin hier sicher. Sie sagte, ich habe das Recht, hier sicher zu sein. Sie legitimierte Herrschaft durch Sichtbarkeit. Ihre Mauern waren Argumente, ihre Türme Ansprüche und ihre Tore Filter. Wer hinein durfte, war Teil der Ordnung. Wer draußen blieb, blieb in der Wildnis oder vor den Toren der Macht. Die Wirkung einer Burg ging über das Sichtbare hinaus. Sie formte das Land, prägte Dörfer, bestimmte Wirtschaftswege. Bauern siedelten sich in ihrer Nähe an, Händler suchten ihren Schutz, Kirchen baten um ihren Beistand. Eine Burg war nicht isoliert, sondern ein Zentrum, räumlich, ökonomisch, sozial. Und je mehr sie wuchs, desto mehr wuchs der Anspruch ihres Herrn. Aus dem Burgherrn wurde ein Regionalfürst, aus dem Vasallen ein Quasikönig. Doch diese Macht war nie absolut. Sie musste ständig neu begründet, verteidigt, sichtbar gemacht werden. Und genau darin lag die wahre Funktion der Burg. Sie war ein Instrument der Machterhaltung in einer Welt ohne Garantien. Kein Vertrag konnte schützen, was nicht auch verteidigt werden konnte. Keine Krone hatte Wert, wenn sie nicht mit Stahl gestützt wurde. Und kein Titel war etwas wert, wenn man nicht ein Tor hinter sich schließen konnte. Die mittelalterliche Burg war also kein Märchenschloss, keine Kulisse für edle Ritter oder eingesperrte Prinzessinnen. Sie war ein Machtinstrument, konkret, brutal, notwendig. Und sie war Ausdruck einer Epoche, in der Legitimität aus der Fähigkeit zur Kontrolle entstand. Kontrolle über Land, über Menschen, über Wege und über das Recht, in einem gefährlichen, fragmentierten Europa sagen zu können, das hier gehört mir. Am Ende ist es das, was Burgen ausmachte, nicht nur ihre Mauern, sondern ihre Bedeutung. Sie waren keine Zufluchtsorte der Schwachen, sondern Zwingburgen der Starken. Und sie erzählen uns heute mehr über ihre Erbauer als über ihre Angreifer. Wer eine Burg baute, stellte einen Anspruch, nicht nur auf Besitz, sondern auf Geschichte. Kapitel 2: Der richtige Standort, Hügel, Flüsse und Grenzen. Eine Burg beginnt nicht mit Stein. Sie beginnt mit einem Ort. Wer im Mittelalter eine Burg errichtete, dachte nicht zuerst an Türme oder Mauern, sondern an das Gelände, an das, was die Natur vorgab, an Höhenlinien, Sichtachsen, Bodenbeschaffenheit. Eine Burg war ein Instrument der Kontrolle, und Kontrolle beginnt mit Übersicht. Ein kluger Standort war der erste Sieg, noch bevor der erste Angriff erfolgte. Höhenlagen waren besonders begehrt, nicht aus ästhetischen Gründen, sondern aus strategischen. Ein Hügel verlieh nicht nur Weitblick, sondern auch Zeit. Zeit, um Feinde zu erkennen, Zeit, um sich vorzubereiten. Angreifer, die bergauf stürmen mussten, verloren Energie, Struktur und Deckung. Verteidiger dagegen standen oben, geschützt, geordnet, bereit. Ein Angriff gegen die Schwerkraft war immer ein Nachteil. Daher finden wir so viele Burgen auf Kuppen, Sporen, Felsspitzen. Orte, die sich schwer einnehmen, aber leicht verteidigen ließen. Der natürliche Höhenvorteil wurde durch architektonische Verstärkung zur Festung. Was die Landschaft vorgab, wurde ausgebaut mit Mauern, Gräben, Türmen. Doch Höhe allein genügte nicht. Eine Burg brauchte Wasser. Ohne Wasser war alles andere bedeutungslos. In Friedenszeiten versorgte ein Brunnen die Bewohner. In Belagerungszeiten war er überlebenswichtig. Kein Feind musste stürmen, wenn er nur warten musste, bis der Durst siegte. Daher finden wir in gut geplanten Burgen fast immer eine eigene Quelle im Inneren oder direkt angrenzend. Manche Burgen entstanden an Flüssen, nicht nur wegen des Wassers, sondern wegen der Macht über Übergänge. Ein Fluss war Verkehrsader und Hindernis zugleich. Eine Burg an einer Furt oder Brücke konnte den Strom des Handels, der Menschen und der Nachrichten lenken oder stoppen. Wer eine solche Stelle kontrollierte, kontrollierte mehr als nur den Weg. Er kontrollierte Bedeutung. Ebenso wichtig war das Gelände um die Burg herum. Eine Burg auf einem Felsrücken mit steilen Hängen zu drei Seiten brauchte vielleicht nur auf einer Seite massive Mauern. Eine Burg in flachem Land dagegen musste sich vollständig schützen, mit Gräben, Wällen, Vorwerken. Die Topographie bestimmte, wie viel gebaut werden musste und wie teuer und effektiv eine Anlage sein konnte. Sicht war Macht. Eine Burg musste sehen und gesehen werden. Nicht aus Eitelkeit, sondern aus Funktion. Von ihrer höchsten Warte aus sollte man das Tal überschauen, Straßen beobachten, Felder einsehen. Gleichzeitig diente sie als Signal. Ihr Anblick sagte, hier ist Ordnung, hier ist Autorität. In manchen Regionen bildeten Burgen ganze Signalketten. Von einem Turm zum nächsten konnte man mit Rauch, Licht oder Feuer Nachrichten über Dutzende Kilometer übertragen. Feindbewegungen, Hilferufe, Warnungen. Sie reisten schneller als jeder Reiter, wenn die Sichtlinien stimmten. Wer eine Burg errichtete, dachte nicht nur an den eigenen Horizont, sondern auch an den der Verbündeten. Grenzen waren besonders sensible Orte. Zwischen zwei Herrschaftsbereichen, zwischen Bistümern, Grafschaften oder Königreichen, dort war Klarheit gefragt. Burgen markierten solche Übergänge sichtbar und dauerhaft. Ein Banner, ein Wappen über dem Tor, ein bewaffneter Trupp im Burghof. Das war keine Einladung. Das war eine Ansage. Diese Grenzburgen waren oft massiver, besser ausgestattet, stärker bemannt. Sie mussten mehr leisten, als Bollwerke, als Zollstationen, als politische Symbole. Sie verhinderten nicht nur Überfälle, sondern auch Einflussnahme. Wer an der Grenze eine Burg baute, erklärte dem Nachbarn, bis hierher, nicht weiter. Manchmal lagen solche Burgen auch an natürlichen Grenzen, Flüssen, Bergen, Sümpfen. Diese boten zusätzliche Sicherheit, aber auch Herausforderungen. Ein Burggraben füllte sich leichter, wenn der Grundwasserspiegel hoch war. Ein Sumpf schützte eine Flanke, aber erschwerte die Versorgung. Ein steiler Hang konnte Angreifer abhalten, aber auch Helfer. Der Standort einer Burg war daher immer ein Kompromiss zwischen Schutz und Erreichbarkeit, zwischen Weitblick und Nähe zu Ressourcen. Ein zu abgelegener Ort bot Sicherheit, aber isolierte. Ein zu offener Ort bot Verbindung, aber verwundete. Die Kunst bestand darin, beides zu verbinden. Nicht selten waren Burgen auch politische Werkzeuge in umkämpften Regionen. Ein aufstrebender Graf, der eine neue Burg errichtete, beanspruchte damit Gebiet, das vorher vielleicht nur lose unter seiner Kontrolle stand. Indem er einen festen Punkt schuf, zog er eine Linie in ein unscharfes Machtgefüge. Die Burg sagte: Ab jetzt gilt meine Ordnung. Hier, von diesem Felsen, von dieser Mauer aus. Die Nähe zu Straßen, Märkten oder fruchtbarem Land spielte ebenfalls eine Rolle. Eine Burg, die Ernten schützen konnte, war wertvoll. Eine Burg, die Händler passieren mussten, war einträglich. Eine Burg, die sich selbst versorgen konnte, war stark. Wir dürfen uns den Bau nicht als spontane Entscheidung vorstellen. Es ging um Landrechte, Baukosten, politische Folgen. Wer wo bauen durfte, war Verhandlungssache. Der König musste zustimmen, der Bischof konnte sich einmischen, Nachbarn protestieren. Jede neue Burg verschob das Gleichgewicht, militärisch und symbolisch. So wurden Orte zu Aussagen. Ein Hügel, der vorher ein Jagdplatz war, wurde zur Festung. Eine Brücke, die zuvor allen diente, wurde zum Zollpunkt. Die Landschaft veränderte sich nicht durch die Natur, sondern durch Macht. Ein gutes Beispiel für diese bewusste Wahl ist die Marxburg über dem Rhein. Sie thront hoch über dem Strom, uneinnehmbar von der Wasserseite, mit weitem Blick auf die Handelsroute. Oder die Burg Elz, verborgen in einem Seitental, schwer zugänglich, aber perfekt geschützt durch dichte Wälder und steile Hänge. Jede dieser Burgen erzählt durch ihre Lage, was ihr Zweck war und wer ihn hatte. Standorte konnten auch verändert werden. Manchmal wurde eine alte Anlage aufgegeben, weil sich die Handelsrouten verlagerten oder weil sich politische Grenzen verschoben. Neue Burgen entstanden näher am Geschehen, besser angebunden, strategischer gelegen. Alte Plätze verloren an Bedeutung oder wurden zur Ruine, zum Denkmal einer vergangenen Macht. In all dem zeigt sich, der Standort war keine Frage des Geschmacks. Er war eine Entscheidung von Tragweite. Er entschied über Erfolg oder Scheitern, über Herrschaft oder Untergang. Wer ihn richtig wählte, konnte mit relativ wenigen Mitteln Großes erreichen. Wer ihn falsch einschätzte, verlor mehr als nur Steine. Er verlor Einfluss. So wurden Hügel zu Zeichen, Flüsse zu Achsen, Grenzen zu Bühnen. Und jede Burg, die heute noch steht, steht nicht zufällig. Sie steht dort, weil jemand vor Jahrhunderten genau überlegte, was dieser Ort bedeutete. Für das Land, für die Menschen, für die Macht. Burgen sind keine zufälligen Punkte in der Landschaft. Sie sind eingeschnittene Gedanken, in Stein gemeißelte Strategien. Und sie zeigen uns bis heute, wie wichtig der erste Schritt war, der Blick auf das Gelände, auf den Hügel, auf den Fluss und die Entscheidung hier, genau hier. Das war der Moment, in dem Geschichte begann, mit einem Ort, der zur Festung wurde. Kapitel 3: Die verschiedenen Burgtypen. Wenn man heute eine Burg sieht, aus Stein, trutzig, mit Zinnen und Türmen, dann vergisst man leicht, dass diese Bauwerke nicht immer so aussahen. Sie wurden nicht als Monumente geboren, sondern als Werkzeuge. Werkzeuge, die sich verändern mussten, weil sich ihre Aufgaben, ihre Gegner, ihre Erbauer änderten. Burgen waren nie statisch. Sie entwickelten sich Schritt für Schritt, Generation für Generation. Und jede Form, jede Variante erzählt von einem bestimmten Moment in der Geschichte, von Notwendigkeiten, von Möglichkeiten, von Macht. Am Anfang stand oft ein Hügel, oder genauer gesagt, eine künstlich aufgeschüttete Erhebung, die sogenannte Motte. Man muss sich das vorstellen wie einen großen aufgeworfenen Erdwall, oben abgeflacht, darauf ein hölzerner Turm, ringsum ein Zaun oder Palisaden, vielleicht ein Graben, vielleicht eine Brücke. Und etwas weiter unten, auf sichererem, flacherem Grund, die Wirtschaftshöfe, Stallungen, Vorratsgebäude, das Bailey. Diese Motte- und Bailey-Burgen waren schnell gebaut. Innerhalb weniger Wochen konnte eine befestigte Anlage stehen, gut genug, um ein Gebiet zu sichern, Respekt zu erzwingen oder sich im Notfall zu verteidigen. Vor allem nach der normannischen Eroberung Englands entstanden sie in großer Zahl, fast wie militärische Fingerabdrücke, die zeigten, wo jetzt neues Recht galt. Doch ihre Schwächen waren offenkundig: Holz brennt und Holz fault. Diese frühen Burgen boten keine dauerhafte Sicherheit. Sie waren Übergangslösungen, brauchbar, aber verletzlich. Wer mehr wollte, wer länger bleiben wollte, musste umdenken. Und das bedeutete Stein. Der Übergang zu Steinburgen war kein plötzlicher Sprung, sondern ein Prozess. Manche Holztürme wurden nach und nach durch Steintürme ersetzt, andere wurden von Anfang an massiv geplant. Der zentrale Turm, der sogenannte Bergfried, war oft das erste steinerne Element. Hoch, dickwandig, kaum bewohnbar, aber uneinnehmbar. Wer sich dorthin zurückzog, wollte nicht leben. Er wollte überleben. Der Wechsel zu Stein hatte viele Gründe. Feuerresistenz war einer davon. Ein anderer war Langlebigkeit. Eine Steinburg war ein Statement. Wir bleiben. Sie kostete mehr, sie dauerte länger, aber sie wirkte auf Feinde, auf Untertanen, auf Verbündete. Ihre Mauern sagten, diese Herrschaft ist kein Provisorium. Mit dem Material änderten sich auch die Formen. Statt einfacher Palisaden gab es nun Ringmauern, Türme in regelmäßigen Abständen, Tore mit Fallgattern und Wehrgängen. Jede neue Belagerungstechnik führte zu neuen Antworten, Schießscharten, Pechnasen, Zwinger. Die Burg wurde zur Maschine, zur Verteidigungsanlage, zum architektonischen Schachspiel. Aber nicht jede Burg stand auf einem Hügel. Manchmal war Wasser der beste Verbündete. Wasserburgen entstanden an Seen, in Sümpfen, auf Inseln oder künstlich angelegten Teichen. Wer sich eine solche Lage sichern konnte, baute rundherum oder ließ das Wasser bauen. Ein Wassergraben machte es Angreifern schwer, Türme zu unterminieren oder Mauern zu stürmen. Das Leben in einer Wasserburg war anders, feuchter, enger, oft schwerer zu versorgen, doch sie boten ausgezeichneten Schutz gegen Kavallerieangriffe und überraschende Überfälle. Besonders in den Niederungen, etwa im Rheinland oder in Flandern, waren solche Anlagen verbreitet. Hier ging es weniger um Fernsicht als um Unzugänglichkeit. Im Laufe der Zeit wurden Burgen nicht nur sicherer, sondern auch komplexer. Die Erfahrung lehrte, ein einzelner Turm reicht nicht. Man braucht redundante Linien, mehrere Verteidigungsringe, Notausgänge, Zwischenhöfe. Mauern wurden dicker, zuerst einen Meter, dann zwei, dann vier. Tore wurden kleiner, aber raffinierter. Man durchquerte sie nicht mehr einfach, man wurde geführt. Durch enge Passagen, flankiert von Schießscharten, kontrolliert von oben. Türme wurden nicht nur höher, sondern zahlreicher. Sie ermöglichten die Flankierung, also das Verteidigen von Seitenwinkeln. Und sie wurden selbst zu Wohnräumen. Während der Bergfried eine letzte Zuflucht war, entstanden in späteren Burgen sogenannte Palastgebäude, größere, komfortablere Wohntrakten mit Kaminen, Fenstern, Kapellen. Herrschaft wurde wohnlicher, aber nicht weniger wachsam. Natürlich sahen nicht alle Burgen gleich aus. Im Süden Europas, wo Stein häufiger vorkam, entstanden früher Massivbauten. Im Norden blieb Holz länger üblich. In gebirgigen Regionen baute man Spornburgen, langgestreckte Anlagen auf schmalen Höhenzügen. In flachen Gebieten setzte man auf breite Wassergräben und künstliche Inseln. Man nutzte, was da war, Fels, Fluss, Wald und passte die Burg dem Gelände an. So entstanden regionale Eigenarten. Die Donjonburgen Frankreichs mit mächtigen rechteckigen Türmen, die Turmhügelburgen Englands, die Höhenburgen des Alpenraums, die Grenzfesten im Heiligen Römischen Reich. Und überall dazwischen Variationen, Mischformen, Sonderlösungen. Keine Burg war wie die andere, aber alle folgten derselben Grundidee: Kontrolle durch Bau. Dabei war nicht alles nur Verteidigung. Der repräsentative Charakter wurde wichtiger. Ein Burgtor konnte genauso martialisch wie majestätisch wirken. Eine Brücke über einen Graben konnte einschüchtern oder einladen. Architektur wurde zum Ausdruck von Anspruch. Wer viele Türme hatte, hatte nicht nur mehr Verteidigung, er hatte auch mehr Stolz. Und damit veränderte sich auch der Blick auf die Burg selbst. War sie anfangs vor allem Schutzraum, wurde sie später immer mehr zum Symbol. Ihr Typ verriet, was ihre Besitzer wollten. Abschreckung, Repräsentation, Kontrolle, Rückzug. Ein mächtiger Bergfried sagte, hier kann man uns nicht brechen. Ein gepflegter Palas sagte, hier regiert Kultur. Und eine aufwendig angelegte Wasserburg sagte, wir haben die Ressourcen, das Gelände nach unseren Regeln zu gestalten. Die verschiedenen Burgtypen sind also mehr als architektonische Stile. Sie sind Ausdruck historischer Situationen, technischer Möglichkeiten und politischer Absichten. Von der hölzernen Motte zur steinernen Höhenburg, von der pragmatischen Grenzfestung zur stolzen Residenz. Jede Variante erzählt, was nötig war und was möglich wurde. Wer heute durch eine Burg geht, betritt nicht einfach ein altes Gemäuer. Er betritt einen Raum, der auf Strategie beruhte, auf Erfahrung, auf Machtbewusstsein und auf der ständigen Frage, was muss diese Burg leisten gegen Feinde, für Untertanen, im Blick der Welt? Die Antwort war nie gleich, aber sie stand immer in Stein geschrieben. Kapitel 4: Der Aufbau einer Burg, vom Tor bis zum Wehrgang. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor dem Haupttor einer mittelalterlichen Burg. Es ist früher Morgen, der Boden feucht vom Tau, ein leichter Wind weht von den Feldern herüber. Vor ihnen ragt das Torhaus auf. Massiv, abweisend, gebaut wie eine Ankündigung. Wer hier hinein will, muss es sich verdienen. Kein Ort in der Burg ist willkürlicher gestaltet, keiner kontrollierter. Das Tor ist nicht nur Eingang, es ist Prüfung, Filter, Falle. Man tritt nicht einfach ein. Zuerst die Brücke, vielleicht aus Holz, vielleicht aus Stein, manchmal beweglich. Dann das Tor selbst. Dicke Flügel aus Eichenholz, beschlagen mit Eisen. Dahinter, in der Tiefe des Tores, das Fallgatter, ein schweres Gitter aus Metall oder Holz, das bei Gefahr blitzschnell herabgelassen werden konnte. Und über allem der Mauerschlitz mit Blick auf das Torinnere, ein sogenanntes Mordloch, nicht metaphorisch. Von dort konnten Steine, Pfeile oder siedendes Wasser auf Eindringlinge herabregnen. Links und rechts des Tordurchgangs befinden sich oft kleine Räume, Wachstuben, Unterkünfte für Torwachen, enge Kammern mit Schießscharten. Wer das Tor kontrollierte, kontrollierte die Burg. Deshalb war es der am besten bewachte und am sorgfältigsten ausgebaute Bereich. Doch selbst wenn man das Tor passiert, ist man noch nicht sicher. Jetzt beginnt der Zwinger. Ein schmales, oft gekrümmtes Stück zwischen äußerer und innerer Mauer. Was wie ein Durchgang aussieht, ist in Wahrheit eine Falle. Wer hier eindringt, wird eingesperrt zwischen zwei Mauern, flankiert von Türmen, unter ständigem Beschuss. Kein Platz zum Ausweichen, kein Schutz. Der Zwinger zwingt. Zur Bewegung, zur Entscheidung, zur Kapitulation. Gehen wir weiter. Hinter dem Zwinger öffnet sich die Vorburg. Ein größerer Hof, oft belebt, laut, voller Bewegung. Hier befinden sich Ställe, Werkstätten, Vorratslager, manchmal sogar Brunnen. Handwerker arbeiten an Rüstungen, Knechte führen Pferde aus, Händler bringen Waren. In Friedenszeiten ist die Vorburg das funktionale Herz der Anlage. Hier wird gearbeitet, repariert, vorbereitet. In Kriegszeiten ist sie Pufferzone. Was hier verloren geht, kann verschmerzt werden. Die Vorburg ist nützlich, aber nicht heilig. Von hier aus sieht man schon die Mauern der Kernburg. Höher, glatter, massiver. Der Zugang ist begrenzt, oft nur durch ein einziges Tor, erneut gesichert durch Wachräume und Verteidigungsmechanismen. Wer die Hauptburg betritt, betritt den innersten Raum der Macht. Hier leben die Herren, hier wird Recht gesprochen, hier liegt der Schatz, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn. Im Zentrum der Hauptburg ragt der Bergfried auf. Hoch, fast turmartig, ohne große Fenster, mit nur einem Eingang, oft in mehreren Metern Höhe, erreichbar nur über eine Leiter oder eine Zugbrücke. Der Bergfried ist kein Wohnhaus. Er ist Rückzugsort, Vorratsspeicher, Notunterkunft und Machtdemonstration. Seine Wände sind meterdick, seine Räume eng. Wer sich hierhin zurückzieht, erwartet keinen Komfort. Er erwartet Belagerung. Aber nicht alle Gebäude in der Hauptburg sind so asketisch. Der Palast, meist das größte Gebäude, dient dem Leben. Hier wohnt die Familie des Burgherrn. Hier werden Gäste empfangen, Feste gefeiert, Verhandlungen geführt. Der Rittersaal, hoch, mit Fenstern, vielleicht sogar verglast, ist der repräsentative Mittelpunkt. In den oberen Stockwerken befinden sich Wohnräume mit Kaminen, oft getrennt nach Geschlechtern oder Rang. Darunter Küchen, Lagerräume, Schreibstuben. Der Palast ist die Bühne der Herrschaft, nicht nur ihre Festung. Von hier aus kann man die Wehrgänge erreichen, schmale Wege auf den Mauerkronen, geschützt durch Brustwehren, durchzogen von Schießscharten. Die Wehrgänge verbinden Türme mit Toren, Hof mit Mauer, Aussicht mit Zugriff. Hier patrouillierten die Wachen, auch bei Nacht, auch bei Regen. Ihre Aufgabe: sehen, hören, reagieren. Über diese Wege konnte man jeden Punkt der Mauer erreichen. Im Frieden zur Kontrolle, im Krieg zur Verteidigung. Die Türme an den Ecken und Flanken der Mauer waren nicht nur Aussichtspunkte. Sie dienten zur Flankierung. Man konnte entlang der Mauern schießen, nicht nur nach vorne. Manche hatten eigene Vorratskammern, eigene Schlafplätze, eigene Brunnen. Im Ernstfall konnten sie einzeln verteidigt werden. Kleine Festungen in der Festung. Und dann ist da noch der Alltag. Denn so imposant eine Burg wirkt, sie musste auch funktionieren. Gekocht wurde meist in einer separaten Küche, oft aus Brandschutzgründen etwas abseits. Das Essen für den Burgherrn wurde in eigenen Räumen serviert, für die Diener meist in der Nähe ihrer Unterkünfte, oft in Gruppen. Schlafplätze variierten je nach Stand. Die Familie in beheizbaren Kammern, Bedienstete auf Matratzen im Dachgeschoss oder direkt über den Stallungen. Toiletten? Auch die gab es, in Form von Erkern, die aus der Mauer ragten, sogenannte Aborterker. Der Abfall fiel direkt hinunter, manchmal in eine Grube, manchmal, je nach Bauweise, direkt in den Burggraben. Nicht angenehm, aber funktional. Und Wasser? Brunnen waren lebenswichtig, oft tief in den Fels getrieben. Eine Burg ohne eigene Wasserversorgung war in einer Belagerung kaum zu halten. Deshalb war der Bau eines Brunnens meist eine der ersten Maßnahmen. Manchmal dauerte er länger als die Burg selbst. Lager. Überall. In Kellern. In Nebengebäuden. In versteckten Vorratskammern. Getreide, Salz, gepökeltes Fleisch, Wein. Alles musste eingelagert werden, oft für Monate. Eine Burg lebte nie nur im Moment. Sie war immer auf den Ernstfall vorbereitet. In ihrer Gesamtheit war eine Burg kein Schloss, kein Palast, kein reines Kriegsgerät. Sie war ein komplexes Gefüge aus Stein und Macht, aus Alltag und Ausnahmezustand. Jeder Raum hatte eine Funktion, jeder Gang ein Ziel, jeder Stein ein Gewicht. Wer durch eine Burg geht, geht durch Gedanken, durch Entscheidungen, durch Notwendigkeiten. Vom Tor bis zum Wehrgang. Alles diente dazu zu überleben, zu herrschen und zu zeigen, dass man es konnte. Kapitel 5. Der Alltag der Bewohner. Wenn man sich eine mittelalterliche Burg als stillen Ort vorstellt, kalt, erhaben, leer, bis auf ein paar edle Gestalten in Seide, dann stellt man sich eine Illusion vor. Eine Burg war kein Museum. Sie war ein arbeitender Organismus, laut, voll, oft chaotisch, ein Ort des Kommandierens und des Gehorchens, des Kochens, Reitens, Schleppens, Streitens. Wer dort lebte, lebte selten bequem. Und wer dort arbeitete, arbeitete ständig. In der Morgendämmerung beginnt der Tag lange vor dem Klang irgendeiner Glocke. In der Küche wird bereits Feuer geschürt, schweres Holz geschleppt, Wasser aus dem Brunnen gezogen. Der Rauch hängt tief, beißend, noch bevor der erste Brei gekocht ist. Im Stall schlagen Hufe auf Stein, Pferde werden gestriegelt, Tränken gefüllt, Hunde bellen, Gänse schnattern, irgendwo schreit ein Kind. Und das ist nur der Anfang. Die Burg gehörte dem Herrn, aber er war nicht allein. Eine mittelgroße Burg konnte zwischen 50 und 200 Menschen beherbergen, manchmal mehr. Nicht dauerhaft alle zur gleichen Zeit, aber genug, um sie zum pulsierenden Zentrum einer kleinen Welt zu machen. Da sind die Ritter und Wachen, schwer bewaffnet, verantwortlich für Schutz und Präsenz. Da sind die Knechte, Stallburschen, Mägde. Da sind die Köchinnen, die Weberinnen, die Jungen, die Holz holen und die Mädchen, die Wasser schleppen. Schmiede schlagen Funken in ihren Werkstätten, Schuster flicken Stiefel, Bader bereiten Bottiche für die wenigen, die sich das leisten können. Und dann gibt es die, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Den Truchsess, der über die Vorräte wacht. Den Mundschenk, der den Wein kontrolliert. Den Kämmerer, der dem Burgherrn Kleidung und Wäsche verwaltet. Die Haushofmeisterin, die weiß, wer heute arbeitet und wer morgen fehlt. Sie alle sorgen dafür, dass der Betrieb nicht zum Stillstand kommt. Denn eine Burg, die nicht funktioniert, kann auch nicht herrschen. Der Tagesablauf ist durchgetaktet. Morgens gibt es einfaches Essen, ein dicker Brei, manchmal ein Stück Brot, selten Fleisch. Der Herr und seine Familie speisen gesondert auf hölzernen Tafeln mit Leinentüchern. Der Rest des Haushalts isst, wo Platz ist, in der Küche, in den Gängen, bei gutem Wetter im Hof. Währenddessen sind die Latrinen längst in Benutzung. Die Aborterker entleeren sich in Gruben oder Gräben. Der Geruch hängt in der Luft, gemischt mit dem von Tiermist, Rauch und nassem Fell. Eine mittelalterliche Burg riecht nicht nach Geschichte, sie riecht nach Leben. Der Lärm ist allgegenwärtig. Hufschläge, klappernde Eimer, das Kreischen eines Kindes, das Schnauben eines Pferdes, Rufe, Befehle, das Knacken von Holz, das Dröhnen eines aufprallenden Schwertes im Übungshof. Alles hat seinen Klang. Selbst die Stille hat Gewicht. Wenn der Herr zu Gericht sitzt, wenn die Kapelle für ein Gebet genutzt wird, wenn jemand stirbt. Misstrauen ist Teil des Systems. Fremde dürfen nicht unbeobachtet bleiben. Die Burg ist Zuflucht, aber keine offene. Jeder hat seinen Platz und soll ihn auch einhalten. Es gibt Boten, die überwacht werden. Händler, die nur mit Genehmigung eintreten dürfen. Neue Knechte, deren Herkunft geprüft wird. Sicherheit ist keine Nebensache. Sie ist Alltag. Hinter dicken Mauern lebt man nicht nur wegen der Feinde draußen, sondern auch wegen der Ordnung drinnen. Privatsphäre ist selten. Wer in der Burg wohnt, schläft oft in Gemeinschaft. Diener schlafen im selben Raum, manchmal im Flur, oft dort, wo sie auch arbeiten. Ein Strohsack, eine Decke, vielleicht ein Vorhang als Trennung. Die Familie des Burgherrn hat eigene Räume, aber auch hier teilt man sich Betten, manchmal auch mit Kindern oder Besuch. Nur die ganz hohen Herren haben eigene Kammern. Und selbst dort kommt ständig jemand hinein. Ein Knappe, ein Berater, ein Waffenknecht. Für Kinder gibt es keinen Spielplatz. Sie sind Teil der Ordnung. Entweder als Erben, die lernen müssen, was ihre Rolle sein wird. Oder als Knechte und Mägde, die schon früh mithelfen. Beim Tragen, Kochen, Kehren. Adlige Kinder werden erzogen, meist von fremden Familien, aus politischen Gründen. Ein Junge wird Knappe. Eine Tochter vorbereitet auf Heirat, Mitgift, Haushaltsführung. Ihre Zukunft ist kein Geheimnis, sondern ein Plan. Alte Menschen sind selten. Und wer es bis ins hohe Alter schafft, hat oft schon keinen festen Platz mehr im System. Manche arbeiten weiter, solange sie können. Andere werden versorgt, sofern es die Mittel erlauben. Kranke leben nicht abgetrennt. Es gibt keine Spitäler im modernen Sinne. Nur Kammern, die ruhig und dunkel sind, mit dicken Decken, wenn man Glück hat. Medizin ist eine Mischung aus Glauben, Kräutern, Hoffnung und Erfahrung. Arbeit gibt es immer. Die Mauern müssen ausgebessert werden. Seile geflochten, Klingen geschärft, Holz gehackt, Getreide gemahlen. Bei schlechtem Wetter verschiebt sich alles nach innen, dann wird es eng, feucht, stickig. Im Winter klirrt das Wasser im Eimer. Die Kälte zieht durch jede Fuge. Feuerstellen brennen, aber heizen nicht genug. Draußen herrscht Stille. Drinnen Husten, klapperndes Geschirr, Gebete gegen Krankheit. Feiern gibt es auch, Hochzeiten, Geburten, große Anlässe. Dann wird der Hof geschmückt, die Halle gefegt, gebraten, gebacken, ausgeschenkt. Doch selbst dann arbeitet der größte Teil der Burg. Nur eben mit anderen Aufgaben. Ein Fest bedeutet Vorbereitung, Nachbereitung, Kontrolle. Freude ist erlaubt, aber nie ohne Struktur. Die Burg lebt nicht für das Spektakel. Sie lebt von der Arbeit, von der Organisation, von der stillen Disziplin all derer, deren Namen man nicht kennt, die aber jede Mauer gesichert, jedes Mal bereitet, jede Waffe bereitgestellt haben. Der Alltag in der Burg ist nicht glänzend, er ist schwer. Und genau deshalb war er wirksam. Denn Macht ist nichts ohne Verlässlichkeit. Und eine Burg war nur so stark wie die Menschen, die sie tagtäglich am Laufen hielten. Kapitel 6: Verteidigungsmethoden und Belagerung. Eine Burg war kein Schlachtfeld. Sie war eine Uhr, eine Maschine, gebaut für den Faktor Zeit. Ihre Mauern sollten nicht heldenhaft triumphieren, sondern zermürben. Eine gut gebaute Burg kämpfte nicht mit Schwertern, sondern mit Verzögerung. Ihr Ziel war nicht der Sieg im Gefecht, sondern das Vermeiden des Gefechts selbst. Die erste Verteidigung begann lange vor dem Angriff, mit der Architektur. Schon das Grundprinzip: keine offenen Flächen, keine direkten Wege. Wer sich der Burg näherte, tat das nie frontal. Wege wandten sich, machten Umwege, führten durch Engpässe. Jeder Schritt sollte beobachtbar sein, jeder Meter kontrollierbar. Die Mauern waren dick, oft mehrere Meter. Nicht nur um Schläge abzuwehren, sondern um zu widerstehen. Wind, Wetter, Feuer, Belagerungsmaschinen. Ihre Masse war Teil ihrer Funktion. Und sie waren selten glatt. Vorsprünge, Türme, Schießscharten. Alles diente dazu, tote Winkel zu vermeiden, Flanken zu schützen, Bewegung zu ermöglichen. Der Verteidiger sollte sich möglichst wenig bewegen müssen. Der Angreifer möglichst viel. Die Eingänge waren das Nadelöhr. Ein Tor war nie einfach nur ein Durchgang. Es war eine Abfolge von Prüfungen. Zuerst die Zugbrücke, oben, unten halb geschlossen, dann das Fallgatter, nicht nur ein Tor, sondern ein Schneidwerkzeug, das in Sekunden fiel und blockierte. Dann die Torhalle, eng, überdacht, flankiert von Wächtern, durchsetzt mit Öffnungen in der Decke, den Pechnasen. Diese Pechnasen hatten selten wirklich siedendes Pech im Einsatz, zu teuer, zu gefährlich. Stattdessen heißes Wasser, Sand, Steine. Was zählte, war nicht der Schaden, sondern der Effekt. Verwirrung, Angst, Rückzug. Jeder Schritt durch das Tor musste durch Feuer gehen, wörtlich oder im übertragenen Sinn. Auch im Inneren setzten sich die Hürden fort. Zwinger zwangen den Feind in schmale Gänge zwischen Mauern. Wendeltreppen führten im Uhrzeigersinn nach oben, damit der Verteidiger mit dem Schwertarm außen stand, der Angreifer innen. Türen waren schmal, Fenster schmaler. Wer hinein wollte, musste sich klein machen, bücken, verlangsamen. Jede Bewegung wurde teuer. Schießscharten, diese schmalen Öffnungen in Mauern und Türmen, waren auf Sicht und Wirkung optimiert. Sie erlaubten das Zielen nach außen, aber kaum Einblick von außen. Ihre Anordnung war kein Zufall. Schräg gestellt, über Kreuz, auf verschiedenen Höhen, damit nie zwei Angreifer nebeneinander stehen konnten, ohne beschossen zu werden. Doch die eigentliche Belagerung begann oft nicht mit dem Sturm, sondern mit dem Warten. Ein Angriff auf eine funktionierende Burg war riskant, verlustreich, selten erfolgreich. Klüger war es, sie zu isolieren, Wege zu kappen, Vorräte abzuschneiden, Quellen zu kontrollieren. Kein Handel, kein Wasser, keine Hoffnung. Ein Belagerungsheer war oft ein wanderndes Dorf mit Zelten, Werkstätten, Bäckereien. Es kam nicht für den schnellen Sieg. Es kam, um zu bleiben. In solchen Momenten zeigte sich, wofür die Burg wirklich gebaut war. Als Ort des Aushaltens. Brunnen wurden geschützt, Getreide rationiert, Salz aufgeteilt, Wachen wurden in Schichten eingeteilt, beschädigte Mauern nachts repariert, Feuerstellen auf Sparflamme gehalten. Alles drehte sich um Ausdauer. Psychologischer Druck war Teil der Strategie, auf beiden Seiten. Die Belagerer bauten ihre Geräte sichtbar auf. Riesige Schleudern, sogenannte Trebuchets, warfen Steine, teils auch Kadaver, um Krankheit zu verbreiten oder Panik. Ramböcke rammten stundenlang Tore. Belagerungstürme krochen langsam voran, höher gebaut als die Mauern, um darüber hinwegzuschauen. Doch auch diese Mittel waren teuer. Schwer zu transportieren, anfällig, ein brennender Belagerungsturm war ein Monument des Scheiterns. Die Verteidiger setzten auf Geduld, auf die Hoffnung, dass der Feind zuerst aufgab. Wegen Seuchen, Regen, Versorgungsschwierigkeiten. Denn auch ein Angreifer musste essen, trinken, heizen. Eine zu lange Belagerung konnte aus dem Belagerer den Belagerten machen. Und so wurde aus der Belagerung kein episches Gemetzel, sondern ein stiller Wettlauf. Wer konnte länger? Wer konnte klüger? Der Kampf war logistisch. Nahrung, Moral, Material. Jeder Tag ein Balanceakt. Manchmal gelang es, Angreifer zu zermürben, manchmal nicht. Es kam vor, dass Burgen durch Verrat fielen. Ein geöffneter Hinterausgang, ein gekaufter Torwächter. Manchmal durch Täuschung, falsche Signale, geheime Tunnel, nächtliche Ausfälle. Aber meist durch das, wogegen keine Mauer half. Hunger. Es war selten der Speer, der entschied. Es war die Zeit. Und eine gute Burg war gebaut, um Zeit zu kaufen. Nicht Minuten, sondern Wochen. Monate. Genug, um Verstärkung zu organisieren, um das Blatt zu wenden, um nicht allein zu sein. Wenn wir heute durch eine Burg gehen, sehen wir nicht nur Stein. Wir sehen Strategie. Kein Bauteil ist zufällig. Alles ist Antwort auf Fragen, die in Belagerungen gestellt wurden. Fragen, die über Leben und Herrschaft entschieden. Und so zeigt sich, die wahre Kraft einer Burg lag nicht in der Schlacht, sondern im Ausharren. Ihre Verteidigung war nicht spektakulär. Sie war klug. Und genau deshalb war sie wirksam. Kapitel 7: Leben bei einer Belagerung. Man hört es zuerst. Nicht das Krachen der Steine, nicht den Ruf der Feinde, sondern das Fehlen von Geräuschen, die sonst zum Alltag gehörten. Kein Hundebellen mehr von draußen, kein Hufschlag auf dem Weg, kein Händler, kein Glockenton vom Dorf. Nur das dumpfe Grollen, wenn wieder ein Wurfgeschoss in die Mauer einschlägt. Der Klang wird vertraut. Er gehört bald zum Tag, wie das Atmen. Eine Burg im Belagerungszustand ist kein Ort des Heldentums. Sie ist ein Raum voller Atemluft, die zu stehen scheint. Ein Raum, der zu eng ist für so viele Menschen, zu laut für Schlaf, zu still für Trost. Wenn sich die Tore schließen und nicht mehr öffnen, beginnt das Warten. Wie lange eine Burg standhielt, hing selten nur von der Mauerstärke ab. Es hing von Vorräten ab, von Wasser, von der Disziplin derer, die drinnen waren. Manchmal auch vom Mut des Kommandanten. Aber Mut hilft nicht gegen Hunger oder gegen Fieber. Zu Beginn einer Belagerung ist noch vieles in Bewegung. Die Vorratslager werden gezählt, Fässer geöffnet, Säcke geprüft. Der Truchseß entscheidet, was ausgegeben wird und wann. Alles wird rationiert. Ein Laib Brot, der sonst an einem Tag verschwand, muss nun 3 Tage reichen. Käse wird geschabt, Wein mit Wasser verdünnt. Die besten Stücke Fleisch sind schon längst verteilt. An die Wachen, die Offiziere, die Familie des Herrn. Je länger es dauert, desto knapper wird alles. Man mischt Erbsen unter altes Mehl, backt Brot mit Rinde. Ratten werden gejagt. Manchmal heimlich, manchmal offen. Niemand spricht gern darüber, aber jeder weiß es. Es gab Belagerungen, in denen Leder gekocht wurde, Gürtel, Stiefel, alles, was man weich machen und kauen konnte. Nicht, weil es nährte, sondern weil es den Magen beschäftigte. Mit dem Hunger kommt der Streit. Wer hat mehr bekommen? Wer versteckt etwas? Ein Keller, der gestern noch leer war, wird heute verdächtigt. Die Angst vor Verrat wächst. Man beginnt, sich gegenseitig zu beobachten, nicht aus Bosheit, sondern aus Not. Geschlafen wird, wo Platz ist. Die eigentlichen Wohnräume sind längst überfüllt. Bedienstete schlafen auf Stroh, in Ecken, unter Tischen. Ritter liegen in Rüstungen, halb aufrecht, jederzeit bereit. Die Kinder kriechen in Nischen, zusammengekauert mit ihren Müttern. Der Kämmerer schläft im Archiv, der Mundschenk bei den Fässern. Jeder Zentimeter zählt. Die Nächte sind besonders schwer. Kalt, feucht, mit der ständigen Ungewissheit. Wird der Angriff kommen? Heute? Oder nicht? Manchmal hört man draußen Bewegungen. Das Knirschen von Holz, das Kreischen eines beladenen Wagens, dann Stille. Und dann doch wieder der Einschlag eines Steins, irgendwo weiter oben. Die Mauern beben leicht. Man sieht es an der Flamme einer Kerze. Krankheiten kommen leise. Zuerst ist es nur Husten, dann Fieber, dann das Schließen einer Tür. Wer krank wird, wird isoliert, sofern das überhaupt möglich ist. Hygiene gibt es kaum. Die Aborterkerste reichen nicht für alle. Eimer werden gefüllt und geleert, oft zu spät, oft schlecht. Der Geruch ist überall. Ein besonders trockener Tag bedeutet, dass weniger Wasser aus der Zisterne geschöpft werden kann. Ein nasser Tag heißt, alles ist klamm, die Decken schimmeln. Es gibt keinen Ort, der wirklich trocken, wirklich warm, wirklich still ist. Trotzdem versucht man, Routinen aufrechtzuerhalten. Es wird gebetet, täglich. Man dreht Patrouillen, auch wenn sie kaum noch etwas sehen. Man flickt, was kaputt geht. Eine Tür, ein Stück Wand, ein zerrissener Mantel. Wer Kinder hat, versucht, ihnen Ablenkung zu geben. Ein Lied, ein Spiel mit Steinen, eine Geschichte. Niemand lacht laut, aber es wird gelächelt manchmal. Mit den Tagen kommt der Druck auf die Gedanken. Was, wenn niemand kommt? Was, wenn der Herr des Landes längst gefallen ist? Was, wenn es kein Ende gibt? Dann kehren sich die Blicke nach innen. Jeder hört anders hin. Flüstern klingt wie Lügen, Schweigen wie Schuld. Gerüchte verbreiten sich schneller als Hoffnung, dass im Brunnen Gift sei, dass jemand ein Tor öffnen werde, dass Hilfe unterwegs sei oder nie kam. Vertrauen ist brüchig. Der Burgherr muss nicht nur Mauern halten, sondern auch Menschen. Und irgendwann kommt der Moment, an dem man fragt, kapitulieren? Was würde es bedeuten? Freies Geleit oder Plünderung, Gnade oder Rache? Es hängt von der Geschichte ab und vom Ruf der Belagerer. Manchmal ist Aufgeben Rettung. Manchmal ist es das Gegenteil. Es gab Burgen, die sich ergaben und verschont wurden. Andere wurden gebrochen. Erst die Tore, dann der Wille. Wieder andere harrten aus, bis kein Licht mehr brannte und kein Kind mehr weinte. Dann war nicht der Feind Sieger, sondern die Zeit. Leben bei einer Belagerung ist kein Kriegszustand im klassischen Sinn. Es ist das schleichende Erleben der Ohnmacht. Die Tage ähneln sich, doch jeder trägt schwerer. Der Stein der Mauer bleibt gleich. Aber die Menschen dahinter werden leiser, leerer, dünner. Und dennoch, viele hielten Stand. Nicht, weil sie stärker waren, sondern weil sie nicht anders konnten. Weil Rückzug keine Option war. Oder weil hinter der Mauer ein Dorf, ein Kind, eine Hoffnung lag. So wurde eine Burg im Belagerungszustand zum Spiegel. Nicht nur für Architektur, sondern für Menschen. für das, was sie tragen konnten und für das, worauf sie hofften, ein Ort, gebaut für den Widerstand und bewohnt von denen, die ihn aushalten mussten, Tag für Tag, in Kälte, Enge, Dunkelheit. Nicht aus Stolz, sondern weil es keinen anderen Weg gab. Kapitel 8: Versorgung und Lagerhaltung. Burgen beeindruckten durch Mauern, Türme und Tore. Doch ihre eigentliche Widerstandskraft lag nicht nur im Stein, sie lag in den Vorratskammern. Eine Burg war kein selbstversorgender Ort. Sie war auf Planung angewiesen, auf Netzwerke, auf Vorräte, die still und kühl lagerten, oft monatelang. Wer herrschen wollte, musste rechnen können. Mit dem Wetter, mit der Zeit, mit dem Hunger. Gelagert wurde alles, was sich halten ließ, an erster Stelle Getreide. Es war Grundlage für Brot, Brei, Grütze, das tägliche Essen der Mehrheit. In großen Säcken oder hölzernen Truhen wurde es auf Dachböden oder in Getreidespeichern aufbewahrt. Trocken, belüftet, fern von Mäusen und Feuchtigkeit. Ein nasser Sack konnte schimmeln. Ein winziges Loch konnte ganze Vorräte gefährden. Neben Getreide lagerten Hülsenfrüchte, Erbsen, Linsen, Bohnen. Getrocknet, sie hielten lange, waren nährstoffreich und vielseitig einsetzbar. Auch Käse wurde eingelagert, oft hart gepresst, gut gesalzen. Fleisch wurde gepökelt oder geräuchert, aufgehängt in kühlen Kammern, wo das Licht gedämpft war und der Rauch konservierend wirkte. Fässer voll Bier und Essig standen in Kellern, denn beides war wichtig. Bier als Alltagsgetränk. Das Wasser war nicht immer zuverlässig. Essig zur Konservierung, zur Reinigung, sogar als Heilmittel. Honig diente nicht nur zum Süßen, sondern auch zur Wundpflege. Kräuter, getrocknet und in Leinensäckchen gehängt, hatten ihren Platz neben Gewürzen, sofern man sie sich leisten konnte. Pfeffer, Muskat, Kümmel, kleine Mengen, großer Wert. Auch Brennmaterial wurde eingelagert, Holz in Scheiten geschichtet, gut durchlüftet, damit es nicht modert. Kerzen, Talglichter, Feuerstein. Im Winter war Licht nicht nur eine Frage der Sicht, es war eine Frage der Moral. Die Orte, an denen all das gelagert wurde, waren genauso wichtig wie der Inhalt selbst. Steinkeller, tief in den Boden gegraben, hielten eine gleichmäßige Temperatur. Kühl im Sommer, frostfrei im Winter. Ihre dicken Mauern isolierten gegen Feuchtigkeit und Hitze. Für besonders empfindliche Vorräte nutzte man hohe Dachräume, gut belüftet, sonnengeschützt. Wasser war ein eigenes Thema. Viele Burgen hatten Brunnen, tief gegraben, oft über Jahre hinweg, mitten im Hof, oft sogar im Inneren des Bergfrieds. Ein funktionierender Brunnen war überlebenswichtig. Kein Verteidigungskonzept war vollständig ohne ihn. Wenn das Wasser versiegte oder verunreinigt wurde, etwa durch einen eingeworfenen Kadaver bei einer Belagerung, stand die Burg vor dem Kollaps. Wo kein Brunnen möglich war, entstanden Zisternen, unterirdische Sammelbecken für Regenwasser, mit Sand gefiltert, in Trockenzeiten von außen aufgefüllt. Doch Zisternen waren anfällig für Algen, für Verseuchung, für Missbrauch. Ein gesicherter Brunnen galt deshalb als Luxus und als strategisches Muss. Hinter der Versorgung standen Menschen. Kein System funktionierte von allein. Der Küchenmeister bestimmte, was wann gekocht wurde. Der Kellermeister war verantwortlich für Getränke, Vorräte und Lager. Der Vorratsverwalter, oft unterschätzt, war das Gedächtnis der Burg. Er wusste, wie viel da war, wie lange es reichen würde, wie viel täglich verbraucht wurde. Buch geführt wurde auf Wachstafeln, später auf Pergament. Listen vermerkten Maßeinheiten, Verbrauch, Verfall. Man rechnete in Scheffeln, Pfunden, Maß und Elle. Fehler bedeuteten Mangel. Mangel bedeutete Unruhe. Niemand wollte erklären müssen, warum das Salz zu früh aufgebraucht war oder das Getreide von Ratten zerfressen. Im Alltag verlief die Versorgung ruhig, fast unauffällig. Bauern aus dem Umland brachten Zehntabgaben, ein Teil ihrer Ernte eingefordert als Steuer. Händler lieferten Gewürze, Stoffe, Fisch aus fernen Flüssen oder Meersalz vom Süden. Holz wurde in regelmäßigen Zyklen aus Wäldern geholt. Das Versorgungsnetz reichte über die Burgmauern hinaus, Dörfer, Klöster, Märkte. Doch in Ausnahmezuständen veränderte sich alles. Bei einer Belagerung wurde der Verbrauch neu kalkuliert. Keine Verschwendung, kein zweites Stück Brot. Plötzlich reichte der Käse nur noch für die Offiziere, das Fleisch für die Wachen. Alles wurde gesichert. Fässer verschlossen, Keller abgeschlossen. Der Schlüssel zählte mehr als das Schwert. Versorgung war nicht statisch. Ein Sommer konnte zu trocken sein. Eine Maus konnte durch eine Tür schlüpfen. Ein korrupter Verwalter konnte Säcke verschwinden lassen. Und es gab keine Notrufnummer, keine Lieferung aus dem Nichts. Fehler bedeuteten echten Verlust. Deshalb wurde ständig geprüft, Fässer angeklopft, Säcke gewogen, Käselager gelüftet. Man roch, man tastete, man hörte. Ein fauliger Geruch konnte den Unterschied machen zwischen Gelingen und Katastrophe. Wenn man heute durch einen kühlen Burgkeller geht, dann spürt man vielleicht die Stille, den Dunst der Steine, die Dunkelheit. Doch früher war das ein Ort voller Bedeutung. Hier lag das Rückgrat der Burg. Ohne Vorräte war jedes Tor nur Dekoration, jede Mauer nur Kulisse. Burgen waren keine Wunderwerke. Sie waren präzise geplante, eng verzahnte Systeme. Und an ihrer Basis standen Listen, Lager und Leute, die wussten, wie viel ein Mensch am Tag braucht. Nicht an Ruhm, sondern an Brot. Kapitel 9: Heizung, Hygiene und Sanitäres. Es ist Winter. Der Wind weht durch die Ritzen in den Fensterläden. Die Mauern der Burg sind dick, aber kalt. Stein speichert keine Wärme, zumindest nicht in einem ungeheizten Raum. Und davon gibt es viele. Eine mittelalterliche Burg war kein warmer Ort. Sie war ein Ort der Zugluft, der Asche, der Notwendigkeit, sich anders zu wärmen als nur mit Feuer. Geheizt wurde, aber sparsam und nur dort, wo es nötig war. Der wichtigste Ort war der Saal, oft mit einem offenen Kamin ausgestattet. Ein großes Feuer loderte auf einer steinernen Feuerstelle, die Hitze stieg nach oben und wurde durch einen einfachen Schornstein abgeführt. Der Rauch zog nicht immer gut ab. Es kam vor, dass Räume verrauchten, dass die Augen tränten, dass Menschen husteten, lange bevor sie sich wärmten. In kleineren Räumen nutzte man transportable Kohlenbecken, sogenannte Becken mit glühender Holzkohle, vorsichtig auf drei Beinen aufgestellt. Aber auch sie waren gefährlich. Wer einschlief, während ein solches Becken glühte, konnte an Rauch oder Kohlenmonoxid ersticken. Deshalb war Wärme stets mit Risiko verbunden oder mit Aufwand. Einige wenige Burgen, meist in südlichen Regionen oder in besonders reichen Anlagen, verfügten über Fußbodenheizungen, sogenannte Hypokausten. Diese Technik, aus der römischen Antike übernommen, erlaubte es, warme Luft durch Hohlräume unter dem Boden zu leiten. Aber sie war teuer, aufwendig zu bauen und noch schwieriger zu erhalten. In den meisten Burgen blieb der Boden, worauf man stand, so kalt wie die Mauern ringsum. Isoliert wurde mit dem, was man hatte. Wandteppiche hingen nicht zur Zierde, sondern gegen Kälte. Sie hielten den Luftzug auf, speicherten ein wenig Wärme und gaben den Hallen etwas von der Behaglichkeit, die der Stein nicht bieten konnte. Auch Kleidung war Teil der Heizstrategie. Mehrere Lagen, Wolle, Pelz, Leder. Nachts schlief man eng beieinander, mit Decken aus grobem Stoff, mit Heu oder Stroh als Unterlage. Luxus war es, nicht zu frieren. Wärme war schwer zu halten, Gerüche dagegen blieben, und sie waren Teil des Alltags. Wo viele Menschen, Tiere, offenes Feuer und wenig Wasser aufeinandertreffen, entsteht ein Geruchsgemisch, das heute kaum vorstellbar ist. Es roch nach Rauch, nach feuchter Wolle, nach nassem Holz, nach ungewaschenem Körper, nach Abfall, nach Stall. Toiletten waren keine abgeschlossenen Räume mit Wasserspülung. Die meisten Burgen hatten sogenannte Aborterker, kleine, steinerne Vorsprünge, die an der Außenwand der Burg hingen. Man setzte sich auf eine Öffnung im Steinboden, unter der der Abfall direkt nach draußen fiel, entweder in einen Graben, ein Auffangbecken oder ins Gelände. In einigen Fällen gab es hölzerne Sitze, in anderen nur Stein. Die Kälte war beißend, die Privatsphäre minimal. Trotzdem war der Aborterker ein Fortschritt, denn er trennte die Fäkalien vom Wohnraum. Das war kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung gegen Krankheit, gegen Gestank, gegen dauerhafte Verschmutzung. Wo das nicht möglich war, nutzte man Nachttöpfe, einfache Holz- oder Tongefäße, die in der Früh geleert wurden. Manchmal gewissenhaft, manchmal beiläufig. Hygiene war keine Nebensache, sondern ein täglicher Kampf mit eingeschränkten Mitteln. Gekochtes Wasser war kostbar, Seife teuer. Es gab grobe Seifen aus Tierfett und Asche, manchmal mit Kräutern versetzt. Sie rochen nicht angenehm, halfen aber gegen Schmutz und Geruch. Gebadet wurde, aber nicht täglich. Wer konnte, ging in die Badestube, sofern es eine gab. Wasser wurde erwärmt, Holzbottiche befüllt, manchmal mit Kräutern oder Essig versetzt. Männer und Frauen badeten nicht immer getrennt, je nach Region und Zeit. Doch Bäder waren nicht überall verfügbar und im Winter oft zu aufwendig. Wer sich wusch, tat das meist mit einem feuchten Tuch, an Gesicht, Händen, unter den Armen. Die Haare wurden gekämmt, mit Holzkämmen oder Kämmen aus Knochen. Läuse und Flöhe waren weit verbreitet, ebenso Salben und Tinkturen dagegen. Kleidung wurde nicht oft gewechselt, aber regelmäßig gelüftet. Man wusste, dass Sonne und Wind helfen konnten, Geruch zu vertreiben. Zahnreinigung erfolgte mit Stoffstreifen, mit Salz, mit Asche. Mundgeruch galt nicht als Krankheit, sondern als Normalität. Wasser war selten frisch. Selbst wenn ein Brunnen existierte, musste man das Wasser von dort hochholen, eimerweise, jeden Tag. In Zisternen stand es oft tagelang, manchmal faulig, manchmal verdorben. Man trank lieber Bier. Es war schwach, aber gekocht und damit sicherer als das stehende Wasser. Kinder tranken es ebenso wie Erwachsene. Wer krank wurde, wurde nicht immer verstanden. Man wusste, dass schlechte Luft schaden konnte, dass Schmutz nicht gut war, dass Tiere in der Nähe Krankheiten brachten. Aber die Ursachen blieben oft im Dunkeln. Man reinigte mit Kräutern, mit Rauch, mit Gebeten. Der Zusammenhang zwischen Hygiene und Gesundheit war ahnbar, aber nicht wissenschaftlich belegt. Die Architektur reagierte auf diese Notwendigkeiten. Fenster, klein, aber vorhanden, wurden geöffnet. Latrinen wurden von Wohnräumen getrennt. Küchen wurden manchmal ausgelagert, um Feuergefahr zu verringern. Die Burg lernte mit, langsam, aber spürbar. Und dennoch war das Leben in ihr nie bequem. Es war ein Leben, das man sich warm hielt, so gut es ging, dass man sich sauber hielt, wenn möglich, und dass man aushielt, mit Wolle, mit Rauch, mit Geduld. Es war ein Alltag, der funktionierte, nicht weil er angenehm war, sondern weil die Menschen ihn gestaltet hatten, mit dem, was sie kannten. Heizung, Hygiene, Sanitäres, das waren keine Nebensachen. Sie waren Voraussetzungen für alles andere, für Macht, für Verteidigung, für Überleben. Ohne sie war eine Burg nur ein kalter Stein. Mit ihnen wurde sie ein bewohnter Ort. Nicht bequem, nicht modern, aber durchdacht und lebensfähig. Kapitel 10: Burgküchen und Ernährung. Man riecht sie, bevor man sie sieht. Noch ehe man die Küche selbst betritt, zieht einem der Rauch in die Nase. Nicht der würzige Duft eines Bratens, sondern dichter, beißender Rauch von nassem Holz, altem Fett und glimmender Holzkohle. Die Küche einer mittelalterlichen Burg war kein stiller Ort. Sie war das laute, heiße, rußige Herz des Alltags und einer der arbeitsintensivsten Orte überhaupt. Der Raum selbst war groß, aber dunkel. Fenster gab es kaum, um die Wärme zu halten und den Wind draußen. Stattdessen offene Feuerstellen, über denen große eiserne Kessel hängen. Töpfe, so breit wie eine Waschwanne. Daneben ein flacher Ofen aus Lehm oder Stein mit glühender Kohle gefüllt. An den Wänden Haken, Messer, Holzbretter, Mörser, Fässer mit eingelegtem Gemüse, Körbe mit Wurzeln, Bündel getrockneter Kräuter. Und überall Bewegung. Eine Burgküche war ein komplexes System, das täglich Dutzende, manchmal Hunderte von Menschen versorgen musste. Ohne Strom, ohne Kühlung, ohne moderne Vorratshaltung. Wer hier arbeitete, war nicht einfach Koch, sondern Teil eines fein abgestimmten Mechanismus. Ganz oben stand der Küchenmeister, verantwortlich für Planung, Vorräte, Personal. Ihm unterstanden Köche, die wiederum eigene Helfer hatten. Wasserträger, Holzschlepper, Schälkräfte, Feuerhüter. Junge Burschen, die stundenlang den Bratspieß drehten. Mägde, die Teller spülten. Mit kaltem Wasser, Sand und Asche. Das Essen war schlicht, aber gehaltvoll. Für die Dienerschaft standen Breie aus Hirse oder Gerste auf dem Plan, angereichert mit Hülsenfrüchten, Zwiebeln, manchmal etwas Fett. Brot, grob gemahlen, oft noch mit Spreu darin. Eintöpfe mit Kohl, Rüben, Lauch, das, was die Jahreszeit hergab. Fleisch gab es selten, vor allem für die einfachen Leute. War es vorhanden, dann gepökelt oder getrocknet, aus Vorräten, die sorgsam verwaltet wurden. Anders sah es am Tisch des Burgherrn aus. Dort gab es Auswahl, vor allem wenn Gäste kamen oder ein Fest anstand. Wild, Schwein, Huhn, Fische, frisch oder gesalzen. Käse, Eier, Pilze, Beeren, eingelegte Früchte, Gebäck, mit Honig gesüßt. Das Essen wurde in Gängen serviert, zuerst Suppe, dann Fleisch, dann Nachspeisen, nicht aus Luxus, sondern aus Symbolik. Der Mahlverlauf zeigte Rang und Ordnung. Aber nicht alles war täglich verfügbar. Die Ernährung richtete sich nach der Jahreszeit, nach den Vorräten, nach der Lage der Burg. Im Frühjahr war das Lager oft am leersten. Was im Herbst haltbar gemacht worden war, musste bis zur nächsten Ernte reichen. Deshalb wurde konserviert. Fleisch wurde gesalzen und geräuchert. Gemüse eingelegt in Essig oder Salzlake. Getreide trocken gelagert, geschützt vor Feuchtigkeit und Mäusen. Bier wurde gebraut, weil es länger hielt als Wasser. Met wurde angesetzt, aus Honig, oft als Festgetränk. Die Burg produzierte nur einen Teil dessen, was sie brauchte. Getreide kam aus den umliegenden Dörfern, als Pacht oder Abgabe. Fische aus Flüssen, Wild aus Wäldern, wenn es erlaubt war. Manche Zutaten wie Gewürze waren teuer und mussten von weit her kommen. Pfeffer, Zimt, Safran. Ihre Verwendung war sparsam, aber wirkungsvoll. Sie signalisierten Rang. Religiöse Vorschriften prägten den Speiseplan mit. Fastentage, oft mehr als 100 im Jahr, verboten Fleisch. Dann kamen Fisch, Eier, Gemüse auf den Tisch. Oft in kreativen Varianten. An Festtagen hingegen wurde aufgefahren. Ganze Schweine wurden gebraten, Brote kunstvoll geformt, Tische geschmückt. Aber auch dann war es die Küche, die all das vorbereiten musste. Oft über Tage hinweg, in Schichten, in Schweiß und Rauch. Die Herausforderungen waren zahlreich. Die Küche war immer warm, manchmal heiß. Feuer war ständige Gefahr. Ein Funke reichte, um Vorräte oder gar die ganze Burg zu gefährden. Wasser war knapp, der Abfluss primitiv. Ratten und Insekten gehörten zum Alltag. Man versuchte, mit Katzenfallen und Räucherwerk gegenzusteuern, mit wechselndem Erfolg. Auch die Koordination war schwierig. Wer was wann bekam, musste geplant, verteilt und überwacht werden. Ein Fehler beim Portionieren konnte zu Knappheit führen oder zu Misstrauen. Und doch funktionierte es. Nicht perfekt, aber zuverlässig. Weil jeder wusste, was er zu tun hatte. Weil Erfahrung weitergegeben wurde. Weil niemand in der Küche stand, der nicht gebraucht wurde. Die Versorgung eines mittelalterlichen Haushalts war kein spontaner Akt. Sie war tägliche Organisation, ständiges Anpassen, genaue Beobachtung. Am Ende war die Küche mehr als nur ein Ort, wo Nahrung zubereitet wurde. Sie war das Zentrum der Versorgung, das Rückgrat der Burg in Friedens- wie in Kriegszeiten. Hier wurde geplant, verarbeitet, aufgeteilt. Hier wurde entschieden, wer genug hatte und wer nicht. Und hier wurde mit Feuer und Handarbeit das möglich gemacht, was eine Burg erst zusammenhielt. Das tägliche Überleben aller, die in ihr lebten. Kapitel 11: Rituale und Religion in der Burg. Wenn in den frühen Morgenstunden der Nebel noch schwer über dem Burghof liegt und die Welt draußen still zu atmen scheint, dann brennt in einer kleinen Kammer schon das erste Licht, eine einzelne Kerze, vor einem grob gemauerten Altar. Daneben ein schlichtes Holzkreuz, ein Kelch aus Zinn, ein vergilbtes Messbuch. Es ist der Burgkaplan, der hier beginnt, was für viele unsichtbar bleibt, der geistliche Tagesrhythmus leise, regelmäßig, beständig. Die Religion war in der Burg kein lauter Pomp. Sie war kein Sonntagsereignis, das mit Glocken begann und mit Weihrauch endete. Sie war Teil des Atems. Sie war da beim Aufwachen, beim Gehen, beim Arbeiten, beim Sterben. Oft im Hintergrund, aber nie fern. Sie lebte in Räumen, in Gesten, in Worten, die wiederholt wurden. Nicht aus Pflicht, sondern aus Gewohnheit. Aus einem tiefen Bedürfnis nach Ordnung in einer Welt, die selten verlässlich war. Fast jede größere Burg hatte ihre eigene Kapelle. Meist kein prächtiger Bau, sondern ein schlichter Raum aus Stein, vielleicht mit einem kleinen Rundfenster nach Osten. Die Decke niedrig, die Luft kühl, der Boden uneben, bestreut mit Schilf oder Stroh. Und doch war es ein heiliger Ort. Hier wurde getauft, hier wurde geheiratet, hier wurde für die Toten gebetet. Es war ein Raum, der nicht von der Welt sprach, sondern von dem, was danach kommen mochte. Der Kaplan war nicht nur Priester, er war Beichtvater, Seelsorger, Lehrer der Kinder, Verwalter der Gebetsbücher und oft auch Chronist. Sein Platz war mittendrin und doch leicht abseits. Nicht Herr, nicht Knecht, sondern Vermittler zwischen den Welten. Manchmal war er fromm und gelehrt, manchmal einfach nur zuverlässig. Aber immer war er da, wenn man ihn brauchte. Die Kapelle war geöffnet, wann immer jemand beten wollte. Der Herr der Burg betrat sie meist morgens, bevor er Speise oder Rüstung annahm. Ein kurzes Gebet, ein stilles Kreuzzeichen, ein Blick zur Statue des Heiligen, der seinen Namen trug. Auch die Dame der Burg kam, oft allein, manchmal mit den Kindern. Sie brachte ihre Sorgen mit, um die Ernte, um die Geburt, um die Abwesenheit des Gatten im Krieg. In den Gängen der Burg hingen kleine Bilder. Maria mit dem Kind, Sebastian mit Pfeilen, Katharina mit dem Rad. Man blieb kurz stehen, murmelte ein Ave, ein Vaterunser ging weiter. Diese Bilder waren mehr als Schmuck. Sie waren Anker. In Schlafkammern hing ein Kreuz über dem Bett. Nicht aus Zierde, sondern als letzte Bitte vor dem Einschlafen. Denn niemand wusste, ob der Schlaf ein Erwachen haben würde. Gebete begleiteten den Tag. Morgengebete, oft im Stillen gesprochen, mit Blick zum Fenster. Tischgebete, einfach und kurz. Abendgebete, mit Kerze in der Hand, vor dem Einschlafen. Wer beten konnte, las aus einem Stundenbuch. Wer nicht lesen konnte, zählte mit den Fingern oder mit dem Rosenkranz. Ein Kreis aus Perlen, der Gedanken ordnete wie ein Trittsteinpfad durch unsichere Gedanken. Auch der liturgische Kalender war spürbar. Die Fastenzeiten änderten den Speiseplan. Kein Fleisch, kein Käse, keine Eier, stattdessen Fisch, Linsen, Brot, die Farben der Kleidung wechselten. An hohen Festtagen zog man besseres Gewand an, ließ das Haar ordnen, zündete zusätzliche Kerzen an. Das Kirchenjahr schrieb vor, was man sang, woran man dachte, worauf man hoffte. Es war nicht erdrückend, es war strukturierend, wie ein leiser Takt, der auch dann noch weiterlief, wenn Krieg, Kälte oder Krankheit Einzug hielten. Nicht jeder Tag war gleich. Es gab Feste, an denen die Kapelle voll war. Weihnachten, Ostern, der Namenstag des Burgherrn oder der Schutzheilige der Familie. Dann wurde gesungen, dann wurde gemeinsam gebetet, dann wurde demütig niedergekniet. Es gab aber auch Tage, an denen man nur kam, um zu bitten, um Vergebung, um Regen, um Heilung. Die Burg war nicht groß genug, um Frömmigkeit zu verstecken. Wer betete, wurde gesehen. Aber das war kein Anlass zur Scham. Es war Ausdruck von Zugehörigkeit. Religion war auch Werkzeug. Wer reich genug war, stiftete einen Altar. Wer Einfluss wollte, finanzierte eine Messe für Verstorbene. Nähe zu einem Kloster bedeutete nicht nur spirituelle Sicherheit, sondern auch politische Verankerung. Mönche kopierten Urkunden, lagerten Dokumente, standen als Vermittler zwischen Adel und Kirche. Der Glaube war keine private Angelegenheit. Er war öffentlich, sozial, verhandelt und zugleich tief persönlich. Wenn jemand starb, änderte sich das ganze Gefüge. Die Glocke, falls es eine gab, schlug. Die Kapelle wurde geschmückt, der Sarg, schlicht oder prächtig, wurde aufgebahrt. Der Kaplan sprach die letzten Gebete, die Familie kniete. Tränen wurden nicht immer geweint. Man hatte gelernt, dass der Tod kam, wann er wollte. Aber man begegnete ihm nicht gleichgültig. Man bereitete sich vor, mit Beichte, mit Salbung, mit dem Gedanken an ein Weiterleben. Nicht, weil man es sicher wusste, sondern weil man es hoffen wollte. Kinder lernten früh, das Kreuz zu schlagen. Nicht, weil es Pflicht war, sondern weil es Schutz bedeutete. Vor der Dunkelheit, vor Krankheit, vor dem Unverstandenen. Alte Frauen murmelten Gebete beim Spinnen. Kranke hielten den Rosenkranz wie ein Stück Holz, an das man sich klammert. Soldaten küssten das Kreuz am Griff ihres Schwertes, bevor sie in die Schlacht ritten. Und wenn die Burg still war, am Abend, wenn die Feuer langsam niederbrannten, hörte man manchmal das leise Sprechen aus den Kammern. Worte, die keine Antwort erwarteten, nur gehört werden wollten. von jemandem, der jenseits der Mauern war. Oder vielleicht doch ganz nah. Rituale und Religion waren kein Zusatz zum Leben in der Burg. Sie waren seine innere Ordnung. Man lebte mit ihnen durch sie, manchmal trotz ihnen, aber nie ohne sie. Nicht aus Zwang, sondern aus dem Gefühl, dass hinter der sichtbaren Welt eine zweite lag. Und dass man durch ein stilles Gebet manchmal ein kleines Fenster dorthin öffnen konnte. Nur für einen Moment. Aber dieser Moment reichte. Kapitel 12. Der Niedergang der Burgen. Der Stein blieb. Doch seine Bedeutung veränderte sich. Über Jahrhunderte hinweg waren Burgen das sichtbare Zentrum lokaler Macht gewesen. Sie beherrschten Landschaften, Wege, Menschen. Sie standen für Schutz und Herrschaft, für Ordnung und Überlegenheit. Doch mit der Zeit begannen sie, ihren Platz zu verlieren. Nicht, weil sie zerstört wurden, sondern weil die Welt sich veränderte. Langsam, aber unumkehrbar. Die größte Zäsur kam mit dem Pulver. Die Einführung von Schwarzpulverwaffen veränderte das Wesen der Kriegsführung grundlegend. Bereits im späten 14. Jahrhundert tauchten erste primitive Kanonen auf den Schlachtfeldern Europas auf. Anfangs waren sie unzuverlässig, schwerfällig, gefährlich auch für den, der sie bediente. Aber ihre Wirkung war nicht zu übersehen. Was eine Ramme oder ein Belagerungsturm in Tagen oder Wochen schaffte, konnte ein gut platzierter Kanonenschuss in Stunden bewirken. Mauern, die jahrhundertelang allen Angriffen getrotzt hatten, barsten unter der Wucht von Eisenkugeln. Stein war nicht länger unbesiegbar. Burgen waren gebaut worden, um das Gewicht von Pfeilen, von Sturmleitern, von Feuer auszuhalten, doch Pulverkanonen forderten eine andere Antwort. Ihre Reichweite, ihr Zerstörungspotenzial, ihre psychologische Wirkung machten deutlich. Statische Verteidigung hatte ihre Grenzen erreicht. Gleichzeitig wandelte sich das Wesen des Krieges selbst. Kriegszüge wurden schneller, flexibler, professioneller. Statt verstreuter Feudalheere traten stehende Armeen auf den Plan. Organisiert, bezahlt, beweglich. Lokale Herrschaftssitze verloren an militärischer Relevanz, weil der Krieg nicht mehr an einem Ort ausgetragen wurde, sondern in Bewegung blieb. Während Burgen noch immer Kraft symbolisierten, wurden sie strategisch unpraktisch, zu träge, zu anfällig, zu teuer. Die neuen Machtzentren entstanden anderswo, in Residenzstädten, in höfischen Anlagen, in zentralisierten Verwaltungen. Der König residierte nicht mehr auf einer Burg, sondern in einem Schloss. Und der Adel zog ihm nach. Auch wirtschaftlich änderte sich alles. Die Pflege und Instandhaltung einer Burg war kostspielig. Mauern mussten erhalten, Dächer repariert, Vorratsräume befüllt werden, selbst in Friedenszeiten. Doch mit dem Aufstieg des städtischen Handels, der Geldwirtschaft und dem Ausbau der Verkehrswege lohnte sich der Aufwand immer weniger. Viele Adelige verlagerten ihren Lebensmittelpunkt in die Stadt. Dort gab es Markt, Handwerk, Austausch. Dort entstanden neue soziale Netzwerke, neue Möglichkeiten der Einflussnahme. Der ländliche Burgsitz, einst unverzichtbar, wurde zunehmend zur Last. Einige Burgen wurden umgebaut, zu Jagdschlössern, Verwaltungszentren, Gefängnissen. Andere verfielen still, ungenutzt, vergessen. Und viele wurden gewaltsam beseitigt. Nicht von äußeren Feinden, sondern von politischen Entwicklungen im Innern. Während der Bauernkriege etwa wurden zahlreiche Burgen gezielt zerstört, als Zeichen des Widerstands gegen die alte Ordnung. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Praxis der Schleifung verbreitet angewandt. Burgen, die militärisch oder symbolisch von Bedeutung waren, wurden planmäßig unbrauchbar gemacht, Mauern eingerissen, Türme gesprengt, Brunnen verfüllt. Nicht der Feind sollte sie erobern, niemand sollte sie mehr nutzen. Was blieb, war der Stein und die Erinnerung. Im 18. und 19. Jahrhundert, als Romantik und Nationalbewegung den Blick zurückwarfen, wurden Burgruinen neu entdeckt. Nicht als militärische Anlagen, sondern als Symbole einer vergangenen Welt. Verfall wurde zur Ästhetik, das einst Praktische zur Projektionsfläche. Doch in ihrer Zeit war das Verschwinden der Burgen kein dramatischer Zusammenbruch. Es war ein stilles Abtreten, eine Anpassung an eine Welt, die sich anders organisierte. Zentralisierung ersetzte regionale Macht. Pulver ersetzte Mauerwerk. Höfe ersetzten Bergfriede. Burgen erfüllten ihren Zweck. Und als die Welt diesen Zweck nicht mehr brauchte, verschwanden sie aus der Gegenwart und wurden Teil der Geschichte. Ihr Niedergang ist kein Scheitern. Er ist eine Antwort auf Wandel und damit der letzte Beweis dafür, wie tief Burgen mit ihrer Zeit verbunden waren, auch im Vergehen.